Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Wir haben einen Partner für die heutige Folge und zwar ist das Audible. Und Audible hat Original, ich weiß nicht, ob man an dieser Stelle Original oder Original Hörspiele, das heißt einfach, dass Audible die produziert hat, selbst produziert hat. Und an dieser Stelle möchten wir euch eins dieser Hörspiele vorstellen und zwar ist das Kohlrabenschwarz. Böse Nachtgeschichte. Und es ist gruselig, aber nicht zu gruselig. Es ist ein Krimi-Hörspiel über eine mysteriöse Mordserie.
Kannst du sowas hören zum Einschlafen?
Ja, geht. Also eigentlich normalerweise nicht, aber in diesem Fall hat mir das tatsächlich ganz gut gefallen, weil das ist nicht zu gruselig und man gruselt sich ja gerne so ein bisschen, aber nicht zu doll und dafür war es genau richtig. Es ist ein, vor allem ist es auch ein Genre-Mix, es ist auch ein bisschen witzig. Wir haben hier auf jeden Fall vier Schauspieler, die Protagonisten sprechen. Und zwar ist das einmal Michael Kessler, bekannt aus Switch Reloaded.
Bedina und Manta.
Aus Der Lack ist ab. Jürgen Tonkel, die Rosenheim-Cops und Bettina Lamprecht aus Pastewka. Es ist aufwendig recherchiert. Es sind reale Legenden aus dieser Gegend, was natürlich auch immer gut ist. Was gibt natürlich dem Ganzen mal eine extra Portion Grusel. Wahnsinnig gut produziert, also eine imposante Tonkulisse und tatsächlich eine wirklich gute Besetzung. Und du kannst ja mal ein bisschen was über den Inhalt sagen, mein kleiner Freund.
Im beschaulichen Rosenheim will der Polizeiseelsorger Stefan Schwab, Michael Kessler, Ruhe und Abstand zum Job finden. Stattdessen zweifelt der Psychologe bald an seinem sonst so analytischen Verstand. Kinder verschwinden, sagenumwobene Gegenstände tauchen auf und uralte Ammenmärchen bekommen plötzlich blutige Brisanz. Bald zieht sich eine Spur an Gräueltaten durchs Voralpenland.
Den Rest will ich lesen. Ich will auch so schön lesen mit verstellter Stimme. Während die Polizei die offensichtlichen Zusammenhänge nach Kräften ignoriert, bekommt Schwab überraschend und eher unfreiwillig Unterstützung. Seine resolute Kollegin Anna Leitner, gespielt von Bettina Lamprecht, schlägt sich auf seine Seite. Ebenso seine geliebt gehasste Ehefrau Susanne.
Bettina, das bist du für mich in meinem Leben. Oder?
Schließlich komplettiert Susannes neuer Freund das ungewöhnliche Ermittlerquartett. Der hünenhafte und nicht nur mit seinem Glauben bewaffnete Pfarrer Franz Hartl, von Jürgen Tonkel gespielt. Doch erst als ein geheimnisvoller Informant ihm ein Märchenbuch zuspielt, begreift Schwab, dass hinter den mysteriösen Verbrechen ein perfider Plan steckt. Zu perfide, um einem menschlichen Gehirn entsprungen zu sein. Und an dieser Stelle möchte ich schon sagen, dass der Pfarrer, der hat es eventuell faustdick in den Ohren. Der hat nämlich eine Pistole in einem doppelten Boden in seinem Nachttisch versteckt und vielleicht auch noch andere Sachen.
Oha.
Ob der so ganz unschuldig ist in dem Ganzen.
Ja.
Dieses Hörspiel wird exklusiv von Audible präsentiert und ist ausschließlich im Download erhältlich. Ich sage mal an dieser Stelle viel Spaß damit. Und jetzt geht's weiter mit unserer Folge.
Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes.
Dr. Elena Groschka, Max Richard Lessmann González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Hallo und nochmal herzlich willkommen zu einer noch immer noch neuen und frischen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, das Klatsch und Tratsch Magazin, hier bei euch im Podcastland. Ich habe so tolle Themen, Max, dass ich wirklich gleich ausraste und dich überhaupt nicht begrüße. Doch, ich begrüße dich schon noch einmal, ein allerletztes Mal. Hallo, mein kleiner Freund.
Ein allerletztes Mal? Wirst du mich ab jetzt nie wieder begrüßen oder nur in dem Podcast nicht mehr?
Nie wieder.
Okay, ich habe auch tolle Themen. Ich bin auch ein bisschen ausgeflippt, weil ich mich ganz tief in die Gehirnwindung von Michael Wendler begeben habe.
Das Schöne ist, das habe ich mir irgendwie gedacht und habe mich deswegen da gar nicht drum gekümmert, außer das, was man nur, was man mitbekommt und ohne das verhindern zu können. Nochmal kurz fürs Protokoll, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich dachte ja kurzzeitig, ich müsste jetzt hier so leben, ne, in Quarantäne für immer.
Kann ich bitte die Geschichte von dem Test erzählen, Max? Bitte.
Ja, erzähl die Geschichte von dem Test.
Leute, einmal um das Gehirn, um unser Verhältnis nochmal, einfach mal breit zu treten und euch einen kleinen Einblick da reinzugeben, wie das so zwischen uns ist. Also Max schrieb mir am Freitag, dass er mit jemandem in Kontakt war, der Corona hatte. Da meinte ich, ja, musst du einen Test machen, dies, das. Dann ist ein Freund von mir natürlich Arzt, der Tests anbietet bei sich in der Praxis. Dann habe ich Max gesagt, ich würde den mal fragen. Dann habe ich hinterher gedacht, so, denkt er jetzt, dass ich ihn fragen würde? Dann habe ich ihm nochmal geschrieben,
Nein,
Max,
das habe ich natürlich nicht
Ich gedacht. Weiß, ich erzähle doch jetzt die Geschichte aus meiner Sicht. Dann habe ich ihm geschrieben, Max, übrigens, ich würde den nicht fragen, du musst den fragen. Dann meinte Max, ja, natürlich, ich bin doch nicht bescheuert. Meinte, ja, ich weiß ja nicht, was du denkst, dass ich jetzt für dich auch noch Arzttermine mache. Also okay. Dann am Montagmorgen hat Max versucht, da anzurufen, dann ging keiner ran, dann rief er mich an, dann habe ich meinen Freund, Arztfreund gefragt, macht ihr eigentlich noch Tests? Der meinte, ja, kann vorbeikommen. Dann habe ich Max gesagt, geh da mal hin, 3:15, 15.30 Uhr machen die auf, dauert irgendwie eine Viertelstunde, diesen Schnelltest zu machen. Max geht da hin, Max ruft mich dann um 3:30, ruft mich dann auf jeden Fall an, sagt, ja, die haben mich gerade wieder weggeschickt, weil die machen die Tests jetzt nur noch vormittags. Dann fühle ich mich natürlich verantwortlich, weil ich ihm ja gesagt habe, dass es geht nachmittags. Dann schreie ich meinen Arztfreund an und sage, du, wieso hast du ihm das Falsche gesagt? Dann fühlt der sich natürlich verantwortlich, weil er einfach eine scheiß Angst vor mir hat und sagt, ja, okay, ich rufe da jetzt an in der Praxis, Max muss wieder reingehen. So, dann sage ich, Max, geh wieder rein, mein Arztfreund hat da angerufen. Dann sagte mein Arztfreund noch, ja, ich habe die nicht erreicht. Max soll einfach reingehen und sagen, dass er von mir kommt. Dann sagt Max, dieser Arztfreund hat einen sehr komischen Namen, also einen ausländischen Namen aus Tahiti.
Und der auch nicht an der Tür steht, muss man dazu nicht an der Tür sagen. Steht,
weil der noch in dieser, es ist übrigens Haiti, nicht Tahiti schlimmerweise, fällt mir in der Sekunde auch noch ein, oh mein Gott. Auf jeden Fall steht er auch nicht an der Tür und dann dachte Max, er ist in der falschen Praxis. Dann habe ich Max noch gesagt, wie man den ausspricht, den Namen. Und dann hat Max sich ganz widerwillig vorgedrängelt, weil inzwischen 30 Leute in der Praxis waren und hat gesagt, übrigens, ich komme von Piep. Dann schreibt er mir, ey, es hat geklappt, geil. Ich sag auch geil, korrekt, weil der Witz ist, wir hatten am nächsten Tag eigentlich ein Treffen mit jemandem in live. Für das sollte Max vor allem diesen Test machen. Das war mein Interesse daran. Ja, sonst wäre mir das ja scheißegal, wo der sein Test war. Und dann ruft mich Max nach 5 Minuten an und sagt, scheiße, ich habe jetzt aus Versehen keinen Schnelltest gemacht, sondern einen PCR-Test. Und das dauert 3 Tage, das Ergebnis. Wir lachen jetzt, aber in dem Moment bei uns beiden nicht zu lachen, weil darauf hattest du eine scheiß Angst vor mir und auch selbst Hass vor dir. Und ich war einfach nur so, ja, okay. Ich habe dann einfach, glaube ich, nur gesagt, ich finde es richtig doof, aber was soll ich jetzt machen? Es ist einfach richtig doof und unnötig. Und du hast gesagt, ja, aber ich stand so neben mir jetzt. Und dann haben wir aufgelegt.
Naja, das war das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben.
Erst heute, am Donnerstag, bist du deswegen erst negativ und nicht schon am Montag.
Aber das Gute daran ist, was man vielleicht noch sagen muss, der Herrgott meint es gut mit mir. Am nächsten Tag nämlich hat unser Termin selbstständig abgesagt.
Ja, trotzdem war es dumm, egal wie. Das ist dann wirklich, da warst du saved by the bell.
Es war noch alles gut gegangen.
So, jetzt reden wir über unsere Themen, mein Schatz. Also,
jetzt reden wir ganz doll über unsere Themen.
Ich fange an. Ich habe was ganz Tolles, ich habe was Neues Tolles. Also es ist ja Fluch der Kennedys, wieder einer tot, da reden wir nachher auf jeden Fall vielleicht, wahrscheinlich, eventuell drüber. Wir haben aber was Neues, über das reden wir auf jeden Fall, und zwar Fluch der Houstons. / Browns. Ah. Wieder einer tot. Es ist die Wahrheit.
Wer sind die denn?
Whitney Houston.
Können wir nicht wissen. Ach, Whitney Houston. Ah, okay, ja, Bobby, ja, jetzt weiß ich wieder. Okay, Houston, wir haben ein Problem. Ich habe natürlich Wendlers Rückkehr.
Dolly Parton will mit 75 in den Playboy und hat einen Impfstoff erfunden, hat sie nicht, aber hört sich besser an.
Ernesto Monte und Dani Büchner sind doch ein Paar.
Ja, Paris Hilton und ihr neuer Freund, den werde ich mal sehr aufwendig vorstellen in dieser Folge.
Crash-Kid Moritz bleibt treu.
Tristan und Chloe zusammen oder nicht zusammen oder zusammen oder nicht zusammen.
Jan Like und der falsche Zahnarzt, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Ich weiß nicht, ob du sie verfolgt hast in der Ultraskop, tolle Geschichte.
Kendall und Kylie, der Krieg der Schwestern. Ist es dein Cheyenne Ultrathema, ganz kurz, ist es mit Jan Like dein Ultrathema der Woche, weil wir wollen ja mal ein Ultrathema
Das ist mein Ultrathema der Woche. Okay. Mhm. Cheyenne Ochsenknecht, schwanger.
Es spukt im Dschungel.
Der Gröberts kocht mit Lafay.
Nee, über den reden wir nicht mehr, aber egal. Larsa Pippen von den Kim Kardashians, die beste Freundin von Kim Kardashian, wurde von Kanye gecancelt.
Becky Lynch zeigt sich das erste Mal mit Babybauch. Und das war's von meiner Seite auch.
Dann habe ich noch, Anna Tester ist immer noch Ultra des Monats. Und Fluch der Kennedy ist wieder einer tot! So.
Fangen wir mit dem Fluch der Houstons an?
Ja, also es ist einfach schon wieder jemand gestorben. Und zwar ist der Sohn von Bobby Brown, der ist 28, also der Halbbruder, Entschuldigung, von Bobby Christina Brown, die ja auch schon gestorben ist, der ist auch in seinem Haus tot aufgefunden worden und allegedly auch wieder mit einer Überdosis Drogen in seinem Blut.
Das mehr mögen dazu, die gerne, ne?
Eigentlich nicht das zu sagen, außer dass das ist, ich meine, schon hart. Also egal, was man von Bobby Brown hält oder nicht hält, dass sein zweites Kind zu verlieren, ist einfach richtig scheiße.
Mir ist letztens erst was gewahr geworden, was mir gar nicht so bewusst war. Und zwar, dass Kanye West, der ja, den wir alle kennen und lieben, der hat ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren hat er 4 Alben produziert in so einem Jahr. Mit Nas, mit sich selbst und mit Pusha T und noch eins, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Und das Albumcover von Pusha T ist das Badezimmer von Whitney Houston mit den ganzen Drogen und so. Ja.
Das ist auch ein geiles Album.
Das kann man sich nochmal angucken. Das ist ein geiles Album und echt ein verstörendes Cover, wenn man sich das nochmal anguckt.
Aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass es bei mir im Bad manchmal auch so aussieht, ohne dass ich könnte.
man kann es nicht wissen. Ja. Also es tut mir wahnsinnig leid für diesen Mann, der aber ja auch ein schlimmer Möb ist, ein fieser Möb. Aber trotzdem, man wünscht es ihm nicht. Nee, man wünscht ihm sowas nicht. Nein, das wünscht man keinem, wirklich. Ja. Wollen wir direkt in das Wendler-Thema einsteigen?
Ja, bitte,
das
da ist ja wirklich,
ich habe mich wirklich durch die Minen von Moria habe ich mich durchgewunden, bin da nochmal ganz tief in die Gehirnwindungen von Michael Wendler eingestiegen und wie so ein Ork. Und ich muss sagen, Michael Wendler hat ja fast die Kurve gekriegt, also auf seine Art. Ne? Also wir haben ja vor 2 Wochen drüber geredet, dass er gesagt hat, ja, Schwamm drüber, Stein drauf, es war alles nicht so, ich bin gar kein Corona-Leugner, das ist alles falsch verstanden worden. Und übrigens, Laura soll endlich ihre Werbeverträge zurückbekommen, das ist ja alles nicht fair. Dann hat er ja gesagt, er würde gerne nochmal live gehen, ob er das machen soll. 80% seiner Fans wollten es nicht.
87.
Er hat es trotzdem gemacht und war jetzt gestern live, sehr aufwendig. 20 Minuten lang hat er nochmal alles so klargestellt. Und
ja, aber warte mal, er hat erstmal gesagt, auch er müsste sein, wegen aktueller Ereignisse muss ich doch wieder meinen Telegram-Account aufmachen.
Das stimmt, genau. Er hat seinen Telegram-Account reaktiviert, was ja Markus Krampe gesagt hat, wäre quasi noch irgendwie zu tun, damit er wieder sich rehabilitieren kann. Deswegen hat er seinen Telegram-Account erst deaktiviert, hat ihn dann wieder aktiviert. Daraufhin ist Markus Krampe auch wieder
Markus Arschkrampe Krampe?
Genau, unser Markus Arschkrampe Krampe hat dann gesagt, ich trete ab sofort jetzt, also ein bisschen so wie Michael Wendler selbst, ich trete ab sofort von meinen Diensten und Pflichten Michael Wendler betreffend zurück. Ich möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich habe jetzt angefangen, die Scherben hinter ihm aufzufegen, aber es sind Dinge vorgefallen und ich habe quasi beim Scherben auffegen, und das finde ich ganz interessant, da können sich jetzt neue Verschwörungstheorien entspinnen. Er hat beim Scherben auffegen, hat er Dinge gesehen, die kein Mensch je hätte sehen sollen und die ihm es ihm unmöglich machen, Michael Wendler als Freund, aber auch als Manager zu vertreten. Was kann das sein? Was hat er da gefunden beim Scherben aufwegen?
Was Rechtsradikales.
Glaubst du, dass der Wendler rechtsradikal ist?
Nö, aber was hat er gefunden auf dem Boden des Scherbenhaufens? Was ist da, also was kann es gewesen sein? Vielleicht wurde
ihm auch das Sextape zugespielt. Vielleicht hat er auch das Sextape gefunden.
Vielleicht hat er auch die Impfmücke gefunden auf dem Boden. Kennst du schon die Impfmücke?
Nee, ich kenne die Impfmücke noch nicht.
Ich weiß auch nicht mal, ob das ein Witz ist, aber ich meine, diese Verschwörungstheoretiker sind ja dann auch schon manchmal ganz schön witzig. Also sie meint es nicht witzig, aber es ist witzig, was sie sagen. Auf jeden Fall habe ich gestern gelesen, dass davor gewarnt wird, bei diesen Querdenker-Demos, von Querdenkern oder von Leuten, die Witze darüber machen. Ich konnte es nicht rausfinden, aber es ist auch scheißegal, weil es so oder so einfach witzig ist, dass die Regierung eine Impfmücke gezüchtet hat. Mit Amerika
zusammen. Die den Impfstoff
spritzt. Es wird bei Demonstrationen eingesetzt und die kann bis 5 Grad überleben. Und die Stiche jucken auch nicht und es gibt auch nicht, man sieht die auch nicht. Und man muss da ganz aufpassen.
Und die sieht genauso aus wie die ganzen anderen Helikopter.
Genau, und die Gegendemonstranten, die werden ja von der Regierung auch bezahlt, die haben so einen Mückenschutz gegen die Impfmücke, weil die werden dann von hochwertigeren Impfstoffen geimpft. Aber die Impfmücke macht quasi eine Zwangsimpfung von allen Querdenkern auf den Demos.
Ja, Michael Wendler hat sowas Ähnliches gesagt. Und zwar hat er gesagt, jetzt mit diesem neuen Gesetzesentwurf, der ja gestern auch verabschiedet worden ist, ich habe tatsächlich mir alles darüber durchlesen müssen im Anschluss, weil ich gerne wissen wollte, ob das irgendwie stimmt. Naja, also ich meine, ich war auf mdr.de, da bin ich sonst normalerweise nicht in Recherche, wo wir uns sonst so bewegen. Und er hat dann gesagt, dieser neue Gesetzesentwurf würde jetzt unsere Rechte zerfetzen. Alle unsere Grundrechte werden unsere zerfetzt worden durch diesen.
Ach so, schade. Ich dachte,
die Rechte. Unsere Rechten leider nicht. Die sind leider nicht zerfetzt worden, sondern nur unsere Persönlichkeitsrechte, weil jetzt wäre es so, dass jederzeit jeder Mensch zu uns in unsere Wohnung kommen dürfte, um uns zwangs zu impfen. Das habe ich nachgelesen, das ist allerdings nicht so.
Surprise, dass du mal nachgelesen hast.
Ja. Ich wollte dem zumindest was entgegensetzen können. Also Quelle mdr.de steht wortwörtlich, eine Zwangsimpfung steht nicht zur Debatte. So, jetzt nochmal, um das mal ganz kurz abzuschließen. Aber das ist nicht das unbedingt das Wahnwitzigste, was er da in seiner ganzen Rede gesagt hat. Er hat jetzt herausgefunden, warum es Corona gibt. Weißt du schon, warum es Corona überhaupt gibt?
Nee.
Corona gibt es deswegen, weil der Staat uns alle zu Sklaven machen will. Und zwar ist es ein perfider Plan, die Wirtschaft zu zerstören, damit wir alle von Sozialhilfe leben müssen und der Staat uns in der Hand hat.
Wow. Das ist scheiße.
Ja.
Das ist doch scheiße.
Weil man
Max.
Darf die Hand nicht beißen, die einen füttert. Weil wir werden dann alle versklavt.
Aber ich möchte nicht versklavt werden.
Was ich möchte ich auch ungern.
Wo muss ich unterschreiben?
Du musst auf die Straße gehen und protestieren. Das hat er gesagt. Ich hoffe, ihr steht morgen alle auf und geht auf die Straße und protestiert. Es ist jetzt auch so, dass er auch noch mal ganz am Schluss sich direkt an die Bundesregierung gewendet hat. Mit einer Bitte. Mit einer freundlichen Bitte. Und zwar hat er gesagt, ihr macht euch strafbar, liebe Bundesregierung in Deutschland, die ich nicht anerkenne, hat er nicht gesagt, aber hat er gedacht, das habe ich in seinen Augen gesehen. Und deswegen fordere ich euch jetzt zum sofortigen Rücktritt auf. Und dann starrt er so ganz lange so in die Kamera und lässt das so, let's sink that in, lässt es so ein bisschen einsickern und guckt so und sagt so, ja, und mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. Also, das ist jetzt quasi, er hat nochmal einen komplett Turnaround, also der Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt wurde jetzt vollzogen.
Ja, aber
er
da ist jetzt wieder also full on. Das ist jetzt, das Kind ist im Boden.
Weiter geht's. Ja, meinst du, er kommt jetzt nochmal zurück? Meinst du, es gibt jetzt nochmal eine Chance für ihn?
Nee, mein
oder
ich
hat
doch,
er sich jetzt komplett kaputt gemacht? Das ist vorbei jetzt.
Ich habe auch gestern mehr, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Twitter ging so rum, irgendwie ein Interview mit dem Ex-Personenschützer von Attila Hildmann. Das ist so witzig, der den irgendwie gar nicht leiden kann. Der auch ganz lustig immer sagt, naja, der denkt halt, es ist ja aha, ne, die Initialen von Adolf Hitler und er ist ein neuer Hitler und er hat private Instagram-Nachrichten von ihm, dass er irgendwie sowas wie wie eine SS aufbauen will und dass er ihm persönlichen Personenschutz irgendwie geben soll, wie Adolf Hitler damals hatte, eine Sturmstaffel und also ja die SS und dass dann der Personenschützer gesagt hat, ja leider bin ich da jetzt nicht mehr dabei, weil ich bin da halt schon auch anderer Meinung als er und ich bin auch gegenrecht und hat aber wirklich gesagt, das wäre so ein, also hat, und er sagt, der erzählt es so witzig, also so ganz so viel Sand und also schon auch, als wäre das einfach ein Verrückter. Also als müsste man jetzt auch keine Angst vor dem haben, weil der einfach verrückt ist. Das kann man sich mal bei Twitter angucken, der Personenschützer von Attila Hildmann. Es ist natürlich alles gar nicht witzig, aber irgendwie auch einfach, es ist so dieses Comic Relief, wo wir auch schon ein paar Mal drüber geredet haben, wenn man einfach lacht, weil es so unfassbar ist. So ein Lachen ist es ja.
Und du hast auch immer gesagt, wenn es alles nicht echt wäre, das hast du damals über Donald Trump gesagt, dann wäre es sehr, sehr lustig.
Amerika ein sehr lustiges Land, ja.
Ja, dazu hat natürlich unser Experte auf mehreren Ebenen, Michael Wendler, auch noch was gesagt. Er hat gesagt, es wäre eine Frechheit, dass die Medien, also es wäre ja nur durch die Medien quasi jetzt Joe Biden ausgerufen worden als Gewinner dieser Wahl. Ja, ich komme auch schon durcheinander, wer jetzt Politiker und wer Sänger ist. Das wäre ja wohl eine Frechheit, denn er wüsste es einfach, er spürt es, dass Donald Trump in Wirklichkeit mit einem Erdrutschsieg diese Wahl gewonnen hat und niemand für Biden gewählt hat. Das weiß er.
Alter, das ist wirklich, ich finde es traurig. Ich habe gestern darüber nachgedacht, dass ich es traurig finde, dass der Wendler einfach nicht mehr so ganz sanft und oberflächlich Teil meines Lebens ist, wenn ich mir die Wendler-Doku angucke und so.
Ja, das ist der das Wendler wird nie wieder wrong. So sein, wie es mal war. Wendler gone wrong, wirklich. Ja, ja, ich finde es auch schade. Also mir tut es auch wirklich irgendwie leid. Wir haben ihn so lieb gewonnen und jetzt ist er wirklich, ich habe wirklich auch Markus Krampe geglaubt, als er gesagt hat, der Wendler, wenn der fällt, steht er wieder auf und kriegt es wieder hin. Aber wenn er das jetzt wieder hinkriegt, das ist wirklich ein ganz neues Level.
Es sei denn, warte mal, wenn wir aber alle dann Sozialhilfe haben und die Bundesregierung uns alle in der Hand hat, vielleicht kommt er dann wieder.
Das könnte auch
sein,
oder
wenn die Querdenker gewonnen haben, dann könnte er auch wieder kommen.
Ja, Also, wir müssen uns auf jeden Fall alle retten. Wir werden sonst zerfetzt. Das wollte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und er hat immer noch nicht Good Morning in the Morning gesagt. Das heißt, Demokratie gibt es nicht in diesem Land.
Das ist der Beweis.
Das ist der Beweis.
Komm, dann hau raus, Dani Büchner und Ernesto Monte. Komm, ich weiß, dass du doch platzt. Mach es.
Ich platze so ein bisschen, weil das ist natürlich eine unholy union und so ein bisschen das, was ich mir immer gewünscht habe und gar nicht wusste, dass ich es mir gewünscht habe. Mein persönlicher Held, Ernesto Monte, der es wirklich schafft, seit Jahrzehnten, also seit es diesen Podcast gibt, als wir angefangen haben mit diesem Podcast vor knapp 4 Jahren, Elena Gruschka, da war der ja noch ein ganz kleines Licht, ne? Da hatte der noch gar nichts. Obwohl er der Monte-Pudding-Erbe ist. Und so sukzessive, wir sind, glaube ich, nicht ganz unschuldig daran, ist Ernesto Monte auf den Thron gekrabbelt. Und er krabbelt noch. Also er ist noch nicht ganz oben auf dem Trash-Thron angekommen. Denn jetzt ist er mit Dani Büchner zusammen. Die Büchner-Erbin ist ja auch auf eine Art. Also die Ex-Frau vom verstorbenen, sagt man Ex-Frau? Nee, Witwe sagt man, ne? Ja. Vom verstorbenen Malle Jens, die ja am Dschungelcamp war, dort uns allen ab und zu erzählt hat, dass sie Mutter ist und da auch schon konfrontiert worden ist mit der Ex-Freundin von Ernesto Monte damals, Anastasia. Genau. Die da schon so ein bisschen sich angeflamed haben nach dem Motto, und du bist ja jetzt nee und hier und da. Es gibt also schon ganz lange Gerüchte, die beiden sind auch schon lange befreundet. Dani Büchner hat Anfang des Monats verkündet, sie hätte jetzt einen Mann im Leben und es wäre noch ganz zart, ein zarter Knospe, aber es würde sich gut anfühlen. Und jetzt hat sie vor 2 Tagen ein langes Statement gepostet, was allerdings nicht mehr verfügbar ist auf Instagram aus irgendwelchen Gründen. In ihrer Story repostet sie allerdings noch alle Nachrichten über diese Beziehung und er auch. Und er hat auch ein Herz in den Sand gemalt, wo er Dani reingeschrieben hat. Also sie sind auf jeden Fall noch zusammen. Warum sie das Statement gelöscht hat, weiß ich nicht. In dem sagt sie, sie wäre jetzt gezwungen, diese Sachen doch öffentlich zu machen, nachdem eine große Zeitung, wer könnte diese Zeitung sein, frage ich mich natürlich die ganze Zeit, ihr angedroht hat, persönliche Aufnahmen von ihr und Ernesto zu veröffentlichen. Und weil sie ihre Fans so liebt, wollte sie es ihnen selbst sagen und hat es jetzt über Instagram getan. Also die beiden sind zusammen und ich würde sagen, es zeichnet sich am Horizont ab, diese beiden werden auch im Sommerhaus 2021 sein. Ich sag's dir einfach so, wie es ist. Und langsam, das wird interessant. Die waren ja beide auch schon mal da. In anderen Konstellationen.
Absolut.
Wie findest du das denn überhaupt?
Ich glaube, es ist fake.
Wirklich?
Ja.
Wieso das denn?
Weil die so alle scheiß Schrottsendungen zusammen machen können. Sommerhaus der Stars können die zusammen machen. Ich meine, der war mit Helena Fürst fake-mäßig zusammen.
Ja, aber erst fake-mäßig und dann richtig. Also der hat sie ja quasi gekauft, ne, damals. Ja,
so wird das
für die Leute, die das nicht mehr wissen, er hat sie...
Daraus wird noch eine echte schreckliche Liebe werden.
Ich finde auch, die passen zusammen. Und er hat auch wirklich einen wirklich interessanten Geschmack, was Frauen angeht. Also muss man sagen.
Aber du weißt auch, dass sie mich grundsätzlich einfach nicht so doll interessieren, diese Leute.
Das weiß ich auch. Ich mich aber sehr dafür und das gleicht es fast wieder aus. Aber du darfst jetzt mal was über richtige Prominente erzählen. Ich weiß doch, dass du das dir so sehr wünschst.
Ich sag was Kurzes und vielleicht machen wir da noch mal ein bisschen Werbung, mein Schatz. Aber vorher sag ich kurz was Kurzes.
Ja? Na gut.
Dolly Parton ist auch geil.
Ich liebe Dolly Parton.
Ich liebe Dolly Parton auch. Es gibt auch diese tolle Doku, habe ich auch schon mal erzählt, bei Netflix, die man sich angucken kann. Und Dolly Parton ist ja wirklich so geil, weil die zum einen halt super emanzipiert und mit beiden Beinen im Leben steht. Emanzipiert ist und mit beiden Beinen im Leben steht. Und sie hat sehr viel Geld in diesen amerikanischen Corona-Impfstoff gesteckt, der jetzt ja auch nach vorne geschossen ist. Und sie will nochmal mit 75 aufs Cover vom Playboy. Dann im nächsten Atemzug. Und
find
das darf
super.
Sie auch. Die haben gesagt, ja.
Lässt man sie?
Yes, sir. Man lässt sie auch.
Das finde ich gut.
Und das finde ich irgendwie so lustig, weil erst hat sie das mit dem Impfstoff, das hat sie noch nicht mal selber veröffentlicht, sondern das kam irgendwie raus. Und dann im nächsten Moment, weil sie wahrscheinlich nicht zu seriös und immer noch sexy sein will, sagt sie, ja, ich will auch aufs Cover vom Playboy. Ich finde es irgendwie gut. Diese Mischung macht es irgendwie.
Ich finde, das ist eine gute Mischung. Die sollten wir uns alle beherzigen. Wir sollten die Welt retten und aber nicht aufhören, sexy zu sein, egal wie alt wir sind.
Genau, und jetzt, mein kleiner Freund, erzähl mir doch mal ein bisschen was über unseren zweiten Partner heute.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Werbeunterbrechung. Unser Partner dieser Woche ist, wie auch schon in der letzten Woche, Vodafone. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass die gerade ein ganz besonderes Angebot für euch haben. Falls ihr euch nicht daran erinnert, sage ich euch nochmal, was genau das ist. Denn Vodafone hat nicht nur mit bis zu 1000 Mbits das schnellste Kabelnetz Deutschlands und mit Vodafone GigaTV die perfekte Schnittstelle aus Video on Demand, Streaming und der größten Mediathekenauswahl Deutschlands, sondern die bieten euch jetzt auch einen besonderen Deal an. Dieser Deal beinhaltet, dass wenn ihr jetzt im Rahmen der Kampagne Vodafone GigaTV Entertainment Max beide diese Produkte abschließt, bekommt ihr einen Fernseher. Einen richtigen, echten Fernseher, den Fernseher The Frame von Samsung, ein 4K-Fernseher, der sich im Standby-Modus in ein Kunstwerk verwandeln lässt, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und euch vielleicht auch. Ihr könnt das bis zum 21. Januar überall dort, wo ihr Vodafone Highspeed Internet oder Vodafone GigaTV bekommen könnt, also in allen Verkaufsstellen, einpanschen diesen Deal. Sagt man das so? Einpanschen? Naja, das könnt ihr auf jeden Fall machen und dann bekommt ihr ein Samsung The Frame einfach so geschenkt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Falls ihr euch dafür interessiert, dann guckt doch mal auf www.vodafone.de/gigatv-entertainment-max, was übrigens mein Name ist, vorbei. Dieser Link ist auch in den Shownotes und da erfahrt ihr dann nochmal alle Infos wrapped up und in einer snackable Form. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
Vielen Dank. Ich ziehe mir das auf jeden Fall mal rein. Ich hab noch was über einen echten tollen Prominenten, und zwar Paris Hilton.
Ja.
Paris Hilton, wir haben ihre Doku haben wir weggesuchtet, das machen wir wirklich sehr gerne. Das ist Paris,
wo tolle Doku. Traurige Doku auch.
Ja, traurig, shocking, whatever. Und vor allem das most shocking daran fand ich ja die Auseinandersetzung mit ihrem fürchterlichen Freund auf dem Tomorrowland Festival.
Man denkt so, mit dem Band.
Ja, wieso findet sie denn nie jemanden, der auf Augenhöhe ist? Und ihre Schwester sagt auch, Paris, was ist denn los? Und sie hat jemanden gefunden und das ist mir wieder absolut entfleucht, dass sie schon nach diesem Typen jemanden neuen hatte, weil ich das zeitlich nicht richtig eingeordnet habe, weil diese Doku natürlich schon vor längerer Zeit gedreht wurde. Und zwar ist sie mit dem Investor Carter Reum zusammen. Der ist ein Familienfreund, die kennen sich seit 15 Jahren und die haben sich jetzt ineinander verknallt. Was heißt jetzt? Sie sind jetzt seit April 2019 zusammen, das heißt seit über einem Jahr. Und er hat für ihren Channel hat er ein Interview mit ihr gemacht und aufgrund von Corona hat er dieses Interview geführt. Das hätte auch jemand anderes irgendwie führen können. Und zwar geht es um sie und ihre Karriere und ihr Leben und darum, dass sie jetzt auch investiert, weil er ist so ein Investor. Also er hat zum einen hat er einen Wodka aus Acai oder Acai-Beeren stellt er her, der heißt VEEV, FIEF, hat er gerade für, oder das hat er 16 für sehr, sehr viel Geld verkauft und inzwischen ist er ein Investor, der in ganz viele Startups und Ideen und sowas investiert und sie ist jetzt auch durch ihn ein Rieseninvestor geworden. Und es ist ganz interessant, weil die sitzen in ihrem beigen Wohnzimmer und er redet wirklich wie aufgezogen. Ganz schnell wird, ist er auch total aufgeregt, das kann auch einfach sein und deswegen das verzeih ich ihm das auch. Aber sie erzählt dann auch von ihrem ganzen Businesses, die sie macht, dann erzählt sie von ihrem komischen Kampf gegen diese Einrichtung, wo sie früher misshandelt wurde oder generell gegen solche Erziehungscamps für Kinder. Und er sagt einfach bei allem nur so, okay, cool, oh, that's cool, okay, cool. Ein bisschen wie Young Moon in seinem Song. Und es ist ganz, ganz, ganz komisch. Und ich hoffe, dass er aufgeregt ist. Und er sagt dann irgendwann auch so, du hast ja so eine tolle Stimme und du hast die bekannteste Stimme. Und dann sagt er auch so, naja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, was das angeht. Aber auch das sagt er auf so eine ganz komische, roboterartige Weise. Und sie sitzt neben ihm und man merkt.
Ist er ein Manbot vielleicht?
Bitte?
Ist er ein Manbot vielleicht?
Der ist ein Manbot. Kann gut sein. Würde zu ihr passen.
Würde ja auch passen dazu, dass sie immer so schlimme Freunde hatte und ihre ganzen Leute immer gesagt haben, du musst dir mal jemand Anständiges suchen und wenn es niemanden gibt, dann baut man sich vielleicht einfach ein.
Was ganz lustig ist, dass er irgendwann sagt, du hast mich heute Morgen ja gefragt, was auszudrucken und dann habe ich gesagt, ja, weil da wusste ich noch nicht, dass es 1200 Seiten sind. Okay, cool. Dann in einem anderen Interview erzählt sie nochmal, wie ihre Eltern reagiert haben auf diese Misshandlungsgeschichten, weil das sieht man ja in der Dokumentation nicht so wirklich.
Ja.
Und die Eltern waren natürlich traumatized. Die waren natürlich absolut
flabbergasted.
Flatterbutt. Wie heißt nochmal das Wort?
Flabbergasted.
Die waren flabbergasted. Und haben natürlich gesagt, ey, wenn wir das gewusst hätten, den würde ich da jederzeit rausgeholt. Wir haben es einfach nicht gewusst und das glaubt man denen auch und ihr auch. Und sie sagt auch, ich kann ihnen keine Vorwürfe machen, weil ich es ihnen tatsächlich einfach nicht erzählt habe. Dann fragt er sie noch, was ist das neue Ding?
Aber ganz kurz einmal dazu vielleicht, oder? Natürlich wussten die nicht, was da en Detail abgeht, aber quasi sein Kind in eine Einrichtung zu schicken, wo die Abholung daraus besteht, dass man nachts aus dem Schlaf gerissen von maskierten Männern abtransportiert wird, klar, ist ja an sich schon mal.
Aber die waren also ja schon auch sehr verzweifelt mit ihr, ne? Muss man sagen.
Also formulieren.
Natürlich, ja. Das würde ich nie, nie, niemals mit dir machen, Max. Keine Sorge. Aber wobei, mit dir würde ich es vielleicht doch machen. Aber nur aus Spaß. Nein, Quatsch. Ist natürlich absolut fürchterlich. Aber ich glaube, die haben gedacht, sie machen das Richtige.
Ja.
Es ist schrecklich.
Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Er hat noch was anderes gesagt. Der Mann.
Das habe ich jetzt vergessen.
Der Manbot.
Ach so, genau. Also er hat sie gefragt, was so das Ding in der Zukunft sein wird. Und dann hat sie gesagt, Live-Shopping. Kennst du das? Ich habe mich da mal damit ein bisschen reingelegt.
Live-Shopping?
Live-Shopping im Internet.
Okay.
Das kennen sie
schon. Ach, man schickt jemanden los, oder was?
Nee. Das kennt sie schon ganz lange, das gibt's in Asien wohl schon ganz lange und sie sagt, das wird das neue Ding in Amerika und auch in Europa. Und zwar, ich habe sowas auch schon mal gesehen, ist das, wenn Plattformen so für kurze Zeit bestimmte Produkte für einen ganz geringen, also mit hohen Rabatten anbieten. Das heißt, der Witz ist quasi, dass du kleine Mengen, also kleine Stückmengen und hohe Rabatte auf bestimmte Sachen anbietest. Das können zum Beispiel Turnschuhe sein oder was auch immer. Und du hast quasi nur ein Zeitfenster, wo du das machen kannst. Und das ist aber ganz geil, weil natürlich die Frage ist, ob diese Begehrlichkeiten nur erweckt werden, weil es eben dieses kurze Zeitfenster ist und es so ein bisschen glücksspielartig ist. Oder ob du tatsächliche Schnäppchen machst. Aber sie meinte, sie macht das die ganze Zeit und sie meinte, das ist so fun, meinte sie. Und sie meinte, das ist das neue Ding. Und ich glaube ihr das irgendwie.
Das klingt aber wirklich nach Glücksspiel, ne? Also, und das mag das menschliche Gehirn, ja. Das steigt das wahnsinnig gerne auf ein.
Was das für mich klingt? Für mich klingt das nach Campen vorm Sneakershop.
Ja.
Hast du das mal
gemacht? Das mache ich ja gerade übrigens mit Olivenöl. Habe ich dir das erzählt?
Nee.
Ich habe eine Liste entdeckt, wo Oprah Winfrey Sachen vorstellt, die sie liebt. Und da hat sie gesagt, sie liebt ein bestimmtes Olivenöl. Dieses Olivenöl heißt Exau. Daraufhin habe ich auch verschiedene Videos darüber gesehen. Und das ist ein besonderes Olivenöl, ja, so wie alle Olivenöle irgendwie besonders sind, die besonders teuer sind. Und man kann dieses Olivenöl aber nicht mehr kaufen, sondern man muss sich wirklich wie bei so einem Sneaker-Store, man muss sich in eine Warteliste eintragen und wird dann gezogen, ob man dieses Olivenöl kaufen kann oder nicht. Und ob ich mich da in die Warteliste eingetragen habe, das erfahrt ihr in einer neuen Folge von Niemand muss ein Promi sein.
Du, manchmal hast du noch so Seiten, die auch mich wirklich, wirklich verstören.
Wieso verstört
dich das? Was kostet das denn?
Eine Flasche, ein Liter,
ja.
60 Euro.
Wow. Und warum? Kaufst du das?
Weil Oprah Winfrey gesagt hat, das ist gut.
Weißt du, es ist so witzig.
Ich wurde Influenced.
Das hätte ich
wurde Influenced.
Niemals gedacht. Oder willst du mir das zu Weihnachten schenken?
Nee, das wollte ich mir selber zu Weihnachten schenken, ehrlich gesagt.
Ein 60-Euro Olivenöl, was Oprah Winfrey dir empfohlen hat.
Ja.
Und das findest du nicht, dass das für mich irgendwie verstörend sein könnte?
Ja, du hast ja gerade direkt gesagt, du willst es haben. Also warum ist es denn dann für dich?
Wenn ich sowas machen würde, würde es keinen Menschen verstören. Aber wenn du sowas machst.
Das ist ja, vielleicht verwandle ich mich langsam in dich. Alle Leute im Internet verwandeln sich in eine Person. Und vielleicht bist du die Person, in die ich mich verwandle. Aha. Ich sag dir auf jeden Fall, wie es ist. Ich koche dir meine Parmigiana mit diesem Öl, sobald ich es hab.
Ja, wenn du auf einer Warteliste bist, das kann ja 1000 Jahre dauern. Das finde ich irgendwie doof. Ich will die auch so. Mich esse auch mit Lidl-Öl oder Aldi-Öl, mir scheißegal. Man muss schon sagen, gutes Olivenöl ist natürlich wirklich wahnsinnig lecker. Aber ich finde es auch ein bisschen gut, aber auch nur ein bisschen. So, ich will schon die ganze Zeit über den Kendall und Kylie Sister Fight reden. Den hatte ich schon fünfmal auf meiner Liste und den habe ich nie geschafft.
Wollte ich gerade sagen, hast du ein paar Mal schon erwähnt.
Kendall und Kylie Jenner, die Töchter von Chris und Bruce, a.k.a. Caitlyn Jenner, die so ein bisschen geworshippt und ein bisschen anders behandelt und die hat irgendwie einen anderen Stellenwert.
Ach, wirklich?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann es sogar irgendwie abstrakt verstehen. Die ist schon irgendwie auch Eine krasse Type.
Auch von ihrer Mutter?
Ja, auch von ihrer Mutter. Das war am Anfang hat die Mutter immer Kim so gut behandelt. Das sieht man in den alten Folgen von Keeping Up with the Kardashians. Und jetzt
immer die reichste Tochter wird am besten behandelt.
Ja, die reichste und erfolgreichste Tochter wird am besten behandelt und gepampert. Und wenn sie dann mal kommt, sind alle immer so ein bisschen, okay, Kylie, zu ihren Diensten, Kylie. So. Und ach, die ist krass. Ja auch irgendwie eine krasse Braut, muss man mal sagen. Egal, was man jetzt von der hält oder nicht. Aber die ist ja schon irgendwie auch beeindruckend. Und alle machen ihr auch immer, der Mutter immer so ein bisschen Vorwurf, dass Kylie ihre Lieblingstochter ist, weil die so am erfolgreichsten ist. Und früher war das Kim und Kim macht auch mal Witze darüber. Früher war ich deine erfolgreichste Tochter und jetzt. Und irgendwie, ich meine, sie ist ein Momager. Natürlich misst sie so nach solchen Kriterien. Und die liebt ihre anderen Kinder ja auch. Deswegen ist es irgendwie alles in Ordnung. In deren Welt, nicht in meiner Welt. Und Kylie kommt und dann irgendwann wollen sie abends ausgehen. Und Kylie taucht in einem Outfit auf und Kendall. Also alle brezeln sich total auf und Kendall hat nichts zum Anziehen mit, weil sie dachte, das wird so ein Hängerwochenende. Und sie gehen aber zu irgendeiner Drag-Show und essen und wollen halt so ein richtiges Ausgehwochenende machen mit allen Geschwistern und mit der Mutter und mit Corey und so. Und sie sagt, ich habe nichts zum Anziehen. Und es war dann wohl so, dass Courtney ihr gesagt hat, du kannst mein braunes Outfit haben, was ich dabei habe. Ja, so.
Ja.
Und Kendall sagt, danke. Und als sie dann irgendwann runterkommt, um sich dieses Outfit auszuleihen, hat Kylie das an. Mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht verstehe, dass die alle die gleiche Körpergröße haben, Kleidergröße haben. Aber egal, ja, ist halt anscheinend so. Und Kylie hat dieses Outfit von Courtney an. Und daraufhin ist Kendall halt super beleidigt. Die ist sowieso eine unfassbar beleidigte Leberwurst, immer, grundsätzlich im Leben. Und ist da schon ein bisschen angepisst und sagt dann so, ich wollte das Outfit anhaben. Und Kylie sagt, ja, ich habe aber nichts mit. Und dann sagt Kendall, ich habe aber auch nichts mit. Dann sagt Kylie, aber ich habe es doch jetzt schon an. Und irgendwie streiten die sich und Kendall ist halt richtig, 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 richtig pisst. So. Bisschen übertrieben auch. Auf der anderen Seite, ich habe keine Schwester, aber vielleicht sind Schwestern untereinander so. Ich kann mir vorstellen, dass Schwestern untereinander so sind. Irgendwie überreden sie sie dann doch, dass sie trotzdem mitkommt. Ich weiß gar nicht, ob sie sich was anderes zum Anziehen leiht. Und dann ist sie aber schon so, dass sie auf der Hinfahrt, also Kylie betrinkt sich ganz doll mit Corey Gamble und alle wollen gehen, aber Kylie will immer noch mehr Shots trinken mit Corey Gamble zusammen, mit dem Freund ihrer Mutter, was ich auch erstmal okay finde. Und auf jeden Fall, Kendall kommt dann so ganz widerwillig mit und kommt dann auch nicht mit zu der Drag-Show, sondern schläft im Auto. Die ist okay, richtig, die ist ein bisschen wie unser Freund bei Prince Charming, wie Roman. Die macht ja halt einfach nicht mit. Alle haben Spaß und Kendall ist beleidigt. Und
aber dann, sie ist doch auch die egalste Kardashian eigentlich, oder?
Ja, die ist einfach wirklich, die hat immer schlechte Laune, die ist immer mucksch, die ist einfach super uninteressant und die ist halt auch nicht herzlich und die ist einfach schon auch wirklich ach, irgendwie unangenehm. Und Kylie wird shitface und da ist das, wo sie sagt, I'm drinking the 42nd one and I'm about to finish my third one. Courtney, what are you on? Es gibt so ein Meme oder so ein Snapchat, was ich auch schon mal vorgemacht habe. Das kommt von diesem Abend. So, auf jeden Fall ist dann diese Drag-Show vorbei. Alle hatten eine Bombenlaune, alle sind total besoffen und auf dem Rückweg gibt es zwei Autos und in dem einen Auto sitzen Corey, Kylie und Kendall und ein Fahrer und in dem anderen Auto noch sitzen halt alle anderen. Und plötzlich, man sieht nur das Auto von Chris und Courtney und Kim und so weiter und so fort und die rufen an, die Schwestern aus dem anderen Auto, eine von denen, und man hört halt nur Gekreische und Geschreie. Und Kendall ruft, she hit me, yeah, she hit me first. Und dann hört man irgendwann, dass Corey sagt, fuck you und so. Und es gibt halt eine riesen, riesen, riesen Rangelei, sodass sie dann sagen, wir müssen umdrehen, wir müssen Security, wir müssen umdrehen. Irgendwann ruft Kendall an und sagt, die haben mich hier in einer Raststätte ausgesetzt. Irgendwo geil, in Palm Springs in der Wüste. Und Kendall hat mich mit dem High Heel gewürgt. Und zwar hat sie so den High Heel abgenommen und so hinter ihren Nacken gemacht und so haben sich rangezogen und hat Kendall
geil,
sie gehauen.
Geiler Wrestling-Move.
Geiler Wrestling-Move, ja. Und es ist dann wohl so gewesen und komischerweise glaube ich, glaube Kylie und Corey, die waren vorher schon super nervig, die waren halt so nervige Betrunkene. Und Kendall war aber ein richtiger Partypooper und irgendwie hat Kendall gefragt, ob sie da mitfahren kann und dann hat sie auf dem Weg gesagt, könnt ihr mich bitte nach Hause fahren? Und dann sagt Kylie, hä? Wir sind in Palm Springs, es ist eine 3-Stunden-Fahrt jetzt nach L.A. rein. Und dann ist Kendall halt total ausgerastet und meinte, nur unter den Voraussetzungen wäre sie mitgekommen. Und Kylie sagt, wieso sollten wir dich jetzt nach Hause fahren und einmal nach L.A. reinfahren und dann nach Palm Springs wieder zurück? Das dauert einfach 1000 Jahre.
Ja.
Und darauf, also vollkommen berechtigt. Und daraufhin rasten sie halt total aus. Und dieser Streit, in dieser Folge wird ja irgendwie so ausdiskutiert mit der ganzen Familie. Alle sind super geschockt. Und in der nächsten Folge werden die einzeln dazu befragt und Kendall sagt dann, es ist alles in Ordnung, wäre alles in Ordnung gewesen, wenn sich nicht Corey Gamble so schlimm eingemischt hätte, weil das ist einfach nicht seine Aufgabe. Wir sind zwei Schwestern und der kann nicht plötzlich sagen, fuck you.
Wenn eine Schwester die andere mit einem High Heel erwürgt. Nee,
das war ja Kylie mit Kendall. Das hat ja Kylie bei Kendall gemacht. Kendall okay. Hatte hundertprozentig keine High Heels an. Aber sie hat, Kylie gesagt, ich habe das nur gemacht, weil Kendall mich zuerst geschlagen hat. Egal, es ist auf jeden Fall eine Riesen- und Messi und eine Riesensauerei, wenn man das einfach nicht, man sieht es nicht, irgendwie haben die Kameras das nicht gefilmt, aber es war ein echter, richtiger Sister-Cat-Fight. Und es ging dann immer weiter, weil dann Kendall gesagt hat, ich will, dass sich Kylie entschuldigt. Und alle sagen dann aber auch zu Kendall, du musst den ersten Schritt machen, sie wird den nicht machen. Und dann gibt es irgendwann so ein ganz seltsames FaceTime-Telefonat, was so ganz doll hervorgeholt, aussieht, wo die sich so, yeah, okay, I'm sorry, I didn't want to offend you, no, bla bla bla, und sie entschuldigen sich so, man hat im Gefühl, das ist richtiger Bullshit. Und Kylie sagt so zu Recht, die ist einfach so schlimm und so schrecklich und dieses davon auszugehen, dass ich sie nach Hause fahre, allein das ist schon vollkommen absurd. Und dann so auszurasten und die ganze Zeit nur irgendwie langweilig zu sein und im Auto zu pennen, und irgendwie war ich auf Kylies Seite. So, das war das.
Und Kendall, wie ist Kendall von der Raststätte wieder weggekommen?
30 Minuten. Naja, die sind ja umgedreht und haben sie dann abgeholt. Also der andere Van.
Dann doch. Na gut. Ich finde auch, ich bin auch Team Kylie, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Finde ich auch. Ich finde Kendall Jenner ist für mich, wie gesagt, das ist so die Caro Dauer von den Kardashians. Finde ich auf eine Art.
Ja, stimmt. Die ist halt wirklich so ein Kleiderständer, ne? Die zieht so Sachen
an. Ja, genau, so ein Teflon-Influencer.
Ja, und sie hat auch super viel schlechte Laune.
Ja, das weiß ich jetzt nicht über Caro Dauer, ob die auch schlecht gelaunt ist. Aber das hat so eine gewisse Art von so, Farblosigkeit.
So, du hast jetzt noch Zeit. Und
trotzdem lieben alle Leute die.
Du hast jetzt noch Zeit für das Ultra-Thema der Woche.
Mein Ultra-Thema der Woche ist ein Thema, was von Greta Onner, auch eine respektierte Ultress der ersten Stunde.
Anna heißt übrigens Anna Tenster und nicht Anna Tester, ich habe mich vorhin versprochen.
Greta Onner, eine respektierte Ultras der ersten Stunde auch, hat ein Thema in diese Ultras-Gruppe gebracht. Und es ist für mich deswegen das Ultras-Thema der Woche, weil es eigentlich schon ein altes Thema ist. Und ich liebe das, wenn man so Sachen aufbuddelt, die quasi niemand mitbekommen hat und die jetzt nochmal zu Prominenz kommen in dieser Stelle. Wir kennen vielleicht ja noch Jan Laik, ne? Kennst du noch Jan Laik? Weißt du noch, wer das ist?
Ja, dieser ganz zutätowierte, der dann mit Elena Miras.
Hatte der auch immer was? Ja, der hat auf jeden Fall.
Der hat gewonnen. Love Island mit ihr gewonnen.
Nee, das ist ein anderer Jan.
Nee, dann kenn
das ist Jan Sokolowski. Aber ich glaube, der hat sich auch schon mal mit Elena Miras gestritten. Jan Laik war mal bei Berlin Tag und Nacht vor 100 Jahren, ist da rausgeflogen, weil er eine Frau gewürgt hat und ist danach aber irgendwie zu so riesen Instagram rumgekommen. Der hat, glaube ich, 1,5 Millionen Follower oder so und ist quasi so ein bisschen so der, Jan Böhmermann hat, glaube ich, mal gesagt, dass es der Til Schweiger des ganz kleinen Mannes ist, Jan Laik.
Also Til Schweiger ist auch schon der Til Schweiger des kleinen Mannes.
Ja. Man geht noch ein bisschen weiter runter. Jan Laik ist so ein Wutbürger. Der ist halt immer sehr wütend und streitet sehr streitbar, aber auch nicht so besonders. Ja, also man muss aufpassen, was man sagt. Obwohl, ich hätte auch ganz gerne mal Jan Laik am Hals. Vielleicht, wenn du das hörst, dann beleidige uns doch auch mal. Jan Laik hat vor 8 Monaten eine Zahnarzt-Sache über sich ergehen lassen und hat eine Rezension darüber geschrieben. Und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Jan Laik schreibt also, war heute bei einem Spezialisten, der nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Gott sei Dank hat mein Körper sich rechtzeitig gemeldet, sonst wäre es noch schlimmer ausgegangen. Dieser Arzt hat massiven Pfusch geleistet und man müsste ihm mit sofortiger Wirkung das Recht entziehen, seinen Beruf auszuüben. Denn er hat nachweislich keine Beherrschung darüber. Montag geht es zum Gutachter. Ich hätte direkt auf meinen Bauch hören sollen. Jemand, der mehr Zeit auf Instagram oder in schicken Luxusautos verbringt als in seiner Praxis, konnte nicht seriös sein. Sämtliche Zähne wurden katastrophal versorgt. Kronen hatten kein abschließendes Ende. Zahnfleisch mittlerweile chronisch entzündet und am Eitern. Klebereste einfach nicht entfernt. Zwei Zähne mussten durch eine Wurzelkanalbehandlung gerettet werden. Das Schlimmste ist jedoch, alle gesunden Zähne wurden abgeschliffen und somit zerstört.
Oh Gott! War das kein Zahnarzt?
Ja, das sagt er auch. Wer die Gesundheit am Herzen liegt, der macht einen großen Bogen um Herrn Michaelides. Herr Michaelides, muss man dazu sagen, ist ein sehr berühmter Zahnarzt, mit dem auch verschiedene Promis zusammenarbeiten. Deswegen auch die ganze Instagram-Geschichte. Und er hat ansonsten auch 18.000 positive Bewertungen. Dieser Herr Michaelides hat sich auch zu Wort gemeldet, allerdings 4 Monate später. Und seine Version der Geschichte ist ein bisschen anders. Herr Michaelides schreibt: Es ist wirklich erschreckend, was sich Leute teilweise für Lügengeschichten ausdenken hier. Viele Stories lassen ja auch einfach unkommentiert. 18.000 zufriedene, glückliche Patienten geben uns recht. Hierzu äußern wir uns aber gerne noch etwas später. Herr Like lässt sich bei uns behandeln, zahlt seine Rechnung nicht, aber das Geld von seiner privaten Versicherung streicht er natürlich gerne für sich ein. Unglaublich und einfach nur unverschämt. Dann noch so eine Bewertung hier stehen zu lassen. Fick dich und geh pleite, waren seine letzten Worte. Was soll man dazu noch groß sagen? Wir konnten die Arbeit durch sein Verhalten nie abschließen und auch nicht abgeben. Wie kann man sich so verhalten? Eine Behandlung eigenständig abbrechen und dann einen Kommentar hier hinterlassen. Auch wir erleben täglich immer wieder neue Geschichten. Langweilig wird es bei uns nie. Aber solche Patienten und Betrüger können wir wirklich verzichten. Viele Grüße. Ja. Das hat der Michaelides dazu gesagt. Ich finde das wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich frage mich, auf wessen Seite wir da stehen sollen. Aber so als kleiner Investment-Tipp, auch von mir als Anwalt, wenn ihr mal Geld braucht dringend und nicht wisst woher, dann geht doch mal zum Zahnarzt, lasst euch alle Zähne abschleifen und sagt dann, er hätte euch nicht behandelt und nehmt einfach das Geld von der privaten Krankenversicherung selber.
Ich glaube, Jan Like.
Bist du Team Jan Like?
Nein, Quatsch. Ich glaube, ich bin im anderen.
Ja, das wollte ich nochmal.
Oh Mann, das ist wirklich sehr lustig. Das ist schön. Wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz private Werbung machen für einen meiner Liebling-Instagram-Account, den ich gerade gefunden habe. Und zwar ist das Pimmelgramm Official. Jeden Tag ein frisches Pimmelbild. Das ist wirklich wahnsinnig lustig. Das ist eine andere Art des Dickpics. Und zwar sind es gezeichnete Penisse in verschiedenen Situationen. Ganz, ganz witzig. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das abonniert. Pimmelgramm-Official. Jeden Tag Pimmelgramm,
Max. Das ist gut, das finde ich gut.
Zieht's euch rein. Ansonsten werde ich alle übrig gelassenen Themen eventuell bei Instagram behandeln. Nein, mache ich auf jeden Fall. Und natürlich Fluch der Kennedys, wieder einer tot. Auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich verspreche es. Diesmal wirklich.
Und wenn ihr Lust habt, noch mehr Inhalte von uns zu hören, noch mehr Folgen. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade wieder über die Bachelorette geredet, über Temptation Island habe ich mit Vis-a-vis 2 Folgen besprochen. Und außerdem reden wir auch über Prince Charming. Dann könnt ihr das tun. Und zwar unter www.steadyhq.de/niemand muss ein Promi sein. Da gibt es die exklusiven Bonusfolgen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da joint.
Genau.
In diesem Sinne, Elena, mach's gut.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.